eine Frau vorbereitet hat, die Lydia, die dann die erste Gläubige war auf, in Europa, wo es heißt in Vers 14, sie hörte gut zu. Ich hoffe, das schaffen wir heute auch, trotz der Temperaturen oder auch andere Dinge, dass wir gut zuhören. Da heißt es hier, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und wir wissen, was daraus entstand. Sie wurde gläubig und ihr Haus, und sie lud sie ein zu sich nach Hause, und man vermutet, dass da so die erste Hausgemeinde entstanden ist, wo dann noch natürlich Gläubige dazukamen, aber sie war so die erste Gläubige. Und dann, wo immer wir in der Bibel sehen, dass der Segen Gottes fließt, was fließt dann auch oder was kommt meistens gleich um die Ecke? Anfechtung, Schwierigkeiten, Widerstand. Und das sehen wir dann in dem Abschnitt von Vers 16, das hatten wir letztes Mal betrachtet, die Magd oder Sklavin, die einen Wahrsagegeist hatte, die zwar das Richtige sagte, aber aus einer falschen Quelle. Und Paulus gefiel das gar nicht. Und er hat diesen Geist dann geboten, auszufahren. Die Frau wurde frei. Wir wissen nicht genau, was mit ihr geschah, ob sie jetzt auch der Gemeinde hinzugefügt worden ist oder nicht, das bleibt offen. Aber aus dieser Situation heraus, denn sie war jemand, die Geld einbrachte durch ihre Wahrsagerei, ihren Herren sozusagen, die waren damit überhaupt nicht erfreut darüber, dass das jetzt der Fall war. Und sie haben ihren Gewinn sozusagen verloren. Und das führte dazu, dass dann Paulus und Silas, weil die beiden waren Juden, vor Gericht gezogen worden sind, auf den Marktplatz, sie wurden geschlagen, heißt es hier, sie rissen ihnen die Kleider ab in Vers 22 und befahlen ihnen, sie mit Ruten zu schlagen. Und dann wurden sie ins Gefängnis geführt, nicht nur in das Gefängnis, sondern ins Innerste des Gefängnisses, und sie wurden sogar in den Stock gelegt, was später noch zu einem größeren Problem wird, was wir heute sehen werden in unserem Text, denn sie waren auch Römer, und das war eine römische Kolonie, Philippi. Und da gab es natürlich auch römische Gesetze, und die hatten sie in dem Fall gebrochen. Das werden wir nachher dann noch sehen. Aber lasst uns jetzt unseren Text weiterlesen. Ich wollte das nur noch mal zu Anfang sagen, damit wir wieder so den roten Faden haben, wo wir uns gerade befinden. Also Paulus und Silas sind jetzt im Gefängnis. Nachdem sie geschlagen worden sind, liegen sie in der Nacht mit den Füßen im Stock. Und unser Text geht jetzt da los in Vers 24. Wir lesen bis zum Ende des Kapitels, Vers 40. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin, also der Kerkermeister, ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener, mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündigte der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten zu ihnen und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Soweit unser Text, lasst uns nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass es ewig gültig ist. Aber es ist dein Wort und wir brauchen deinen Geist, deine Weisheit, deine Einsicht, um dein Wort zu verstehen. Dass es auch heute uns, heute Morgen hier, die wir hier sitzen, etwas zu sagen hat. Hilf uns, dass wir hören können und dass du uns das Herz aufschließt, so wie bei Lydia, dass wir verstehen, was du meinst und es anwenden können in unserem Leben. Danke, dass du das tun willst in deiner Gnade, in Jesu Namen. Amen. Als ich diesen Text gelesen habe, ist ja ein sehr, sehr schöner Text eigentlich. Da steckt so viel drin, das werden wir nicht alles in einer halben Stunde betrachten können. Aber ich möchte so den wesentlichen Gedanken eigentlich heraus, oder zwei wesentliche Gedanken eigentlich herausnehmen aus dem Text. Aber als ich den Text gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich mir diese Frage gestellt und ich glaube, die könnte man so als Überschrift über diesen Text nehmen. Wie kann ein Kerkermeister in der Spätschicht oder in der Nachtschicht vielleicht Rettung finden? Wie kann ein Kerkermeister in der Nachtschicht Rettung finden? Das könnte man so über diesen Abschnitt vielleicht packen. Und was Gott für einen Aufwand betreibt in dieser Begebenheit, ist enorm. Dieser ganze Text steckt eigentlich voll von Wundern, wenn man mal darüber nachdenkt, über diesen Text, intensiver. Und das wollen wir tun. Ich habe ja immer so ein Muster, was ich gerne verfolge. In der ersten Phase, wenn ich einen Text betrachte, versuche ich immer Beobachtungen zu machen. Das heißt, ich gucke auf den Text, was sagt der Text? Das gelingt mir eigentlich nur, und das sollte man eigentlich zur Regel machen, dass wenn man einen Text liest, den nicht nur einmal liest, sondern mehrmals. Weil je öfter du den Text liest, desto mehr fallen dir Dinge auf in dem Text. Kleinigkeiten manchmal, aber die wichtig sind. Weil jedes Wort, was Gott wollte, dass es in dieses Buch kommt, ist wichtig. Sonst hätte er es nicht reingepackt. Richtig? Richtig? Ja. Gut, passend auf wach. Ja, also die erste Phase, Beobachtungen. Da lese ich für mich den Text oft durch. Manche Prediger sagen, 10 bis 15 Mal sollte man den Text, bevor man überhaupt an den Text rangeht, nachzudenken, sollte man ihn 10 bis 15 Mal lesen. 10 bis 15 Mal. Wir sind schon froh, wenn wir es überhaupt schaffen, einmal zu lesen, richtig? Das müsst ihr jetzt nicht beantworten. Aber das ist... Und dann sollten wir Beobachtungen machen. Und daraus folgt dann, dass wir den Inhalt besser verstehen. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir Informationen sammeln über Gott, über das Leben, über die Bibel, über die Inhalte der Bibel, sondern wir wollen sie inhaltlich verstehen. Weil nur wenn wir sie inhaltlich verstehen, können wir sie auch anwenden. Und dahin führt uns das Wort Gottes ja. Es will nicht nur, dass wir unseren Kopf füllen, oder tolles Wissen erarbeiten, sondern es soll unser Leben verändern. Mein Leben, dein Leben, ja, darum geht's. Und das gelingt eigentlich nur, indem wir eben ja, das Wort Gottes lesen, es aufnehmen, bewegen, darüber nachdenken und dann zur Anwendung es führt. Und das wollen wir jetzt tun. Also Paulus und Silas, haben wir gelesen, sind im Inneren des Gefängnisses. Sie bluten. Sie sind nicht nur, das ist dreckig dort, schmutzig dort im innersten Gefängnis, aber sie werden auch in einen Stock gelegt. Das heißt, das war damals auch eine Art Folter. Ja, man kann sich das, da wurden die Beine so auseinandergespreizt und in einen Block gelegt. Also es war sehr ungünstig zum Schlafen. Und wenn du dann den Rücken kaputt hast und blutig warst und dann musstest du in einer Position so gespreizt liegen, das war nicht sehr angenehm. Kann man sich vorstellen, oder? Okay, was machen Sie in dieser Situation? Was hättest du gemacht? Nachdem du, und das haben wir das letzte Mal bei der Predigt gesagt, tue das Richtige und überlasse Gott die Konsequenzen. Das ist, was Paulus gemacht hat. Er hat das Richtige getan und die Konsequenz war, er landet im Gefängnis. Unser Gedanke wäre jetzt, aber Herr, ich habe doch das Richtige getan. Wo ist jetzt der Segen? Wo ist jetzt die Belohnung? Keine Belohnung. Gefängnis. Geschlagen. Im Innersten. Dunkel. Was hättest du getan? Wenn wir ehrlich sind, wir hätten ein paar Fragen an Gott gestellt. Was machst du gerade hier? Hast du mich übersehen? Hast du gerade einen Fehler gemacht? Was machen Sie? Paulus und Silas. Wir lesen es in unserem Text. Sie fangen an zu singen und zu beten. Um Mitternacht. Hättest du das auch gemacht? Ehrlich sind? Eher wahrscheinlich nicht. Aber wir kommen nachher dann drauf, wie kann das sein, dass diese beiden Brüder unter den Rahmenbedingungen singen können und danken und beten können. Da werden wir uns drüber Gedanken machen müssen. Und dann sehen wir, dass plötzlich ein Erdbeben kommt. Gut, das plötzlich ist nicht so ungewöhnlich. Gut, in unserer heutigen Zeit haben wir ja andere Möglichkeiten. Ja, da gibt es so Sensoren, die dann messen können, wenn irgendwas sich bewegt, die Platonen sich verschieben und so weiter. Und da kann man eine Früherkennung machen. Das gab es damals nicht. Also ein plötzliches Erdbeben ist eigentlich immer plötzlich, richtig? Zumindest zur damaligen Zeit. Aber was ist an diesem Erdbeben so besonders? Ja, und wisst ihr, wie ich das genannt habe, dieses Erdbeben? Ein kontrolliertes Erdbeben. Gestern hat mich ein Bruder gefragt, wir waren gestern in Amelit, im Tag der Begegnung, in einem Therapiezentrum, und er hat mich immer gefragt, worüber predigst du denn morgen? Da habe ich gesagt, ich predige morgen über ein kontrolliertes Erdbeben. Da sagt er, du hast immer so komische Begriffe, wie kommst du da immer drauf? Ich sage, naja, das ist kontrolliertes Erdbeben. Erdbeben sind normalerweise nicht kontrolliert, richtig? Die sind unberechenbar. In diesem Erdbeben ist alles andere als unberechenbar. Da gehen die Türen auf. Da ist, soweit wir es lesen können im Text, keiner verletzt. Die Fesseln fallen ab von allen Gefangenen. Nicht nur von Paulus und Silas. Und noch ungewöhnlicher ist, die hauen nicht ab. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich meine, die sind im Gefängnis. Manche vielleicht für 10, 15 Jahre. Die haben jetzt die Chance abzuhauen. Und sie bleiben da. Ist auch ein Wunder. Oder nicht? Seid ihr mit mir? Ihr wirkt alle ein bisschen lethargisch. Also mich begeistert das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, wenn ich das lese, da gibt es nur eine Erklärung. Welche nämlich? Dass dieses Erdbeben Gott gewollt war. Er hat das gemacht. Und wenn er was macht, macht er das präzise. Mit Plan. Das ist nicht unkontrolliert. Und wenn wir jetzt schon in die Anwendung gehen wollen, wenn du ein Erdbeben gerade in deinem Leben hast, das ist nicht unkontrolliert, wenn du Christ bist. Richtig? Sondern Gott weiß, was er tut. Und wenn manche Erdbeben in dein Leben kommen, und die werden kommen, oder sind vielleicht gerade da, dann darfst du immer wissen, Gott macht keine Fehler. Ja? Ich rutsche schon in die Anwendung. Ich muss mich bremsen. Okay. Also, ein plötzliches Erdbeben, aber ein kontrolliertes Erdbeben. Lasst euch diesen Begriff wirklich mitnehmen, wenn du in Lebenssituationen kommst, wo du denkst, alles läuft kreuz und quer. Bedenke immer, Gott ist in Kontrolle. Wir haben heute den Vers gehört aus Römer 8, 28. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Ja? Und ich habe darunter so geschrieben in meiner Beobachtung, Gott war im Hintergrund oder in der Arbeit, einen Menschen und eine Familie zu retten. Das war ja sein Plan. Und wir haben am Anfang die Frage gestellt, wie kann ein Kerkermeister in der Nachtschicht Rettung finden? Wie kann das geschehen? Indem er Christen ins Gefängnis schickt, um ihm das Evangelium zu sagen, richtig? Das war Gottes Plan. Gott wusste, was er tut. Und dieser Mann, dieser Kerkermeister, den sieht man ja tagsüber nicht, der schläft, wenn er nachts arbeitet. Ja, arbeitet, hat jemand drei Schichten gemacht hier? Ja. Nur Nachtschicht. Was macht man tagsüber, wenn man Nachtschicht hat?
Schlafen.
Den triffst du nicht, den ja sowieso nicht, aber André, der kann gut schlafen. Richtig, Wetter? Ja? Und fest schlafen, das sehen wir auch beim Kerkermeister übrigens. Ja? Mich hat gewundert, als ich den Text gelesen habe, als dieses Erdbeben war und die Türen offen waren, die Fesseln waren gelöst, die Grundfesten waren am Wanken, da heißt es in Vers 27, da erwachte der Kerkermeister. Da heißt aber nicht, er erwachte von dem Wackeln der Winde, der muss einen super guten Schlaf gehabt haben. Sondern er wachte aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, da heißt es nicht, und als er das Erdbeben sah, sondern er sah plötzlich, die Türen waren auf. Ja? Und dann die Reaktion zu sehen, die er macht, ist nicht so ungewöhnlich. Er will sich das Leben nehmen. Es gibt leider viele Menschen, die Erdbeben erleben in ihrem Leben, ob selber verschuldet oder andere verschulden, haben verschuldet sich an sie, ihnen, die zu diesem Punkt kommen. Das nimmt immer mehr zu. Und leider auch immer mehr unter Jugendlichen. Junge Leute, die einfach keine Perspektive mehr haben fürs Leben, frustriert sind. Das nimmt leider immer mehr zu. In der Zeit leben wir heute auch. Aber dieser Kerkermeister, der wollte sich nicht deswegen das Leben nehmen, weil er jetzt irgendwelche persönlichen Probleme hatte, sondern die Folge, dass er der Wachmann war, sozusagen, für diese Gefangenen, war er verantwortlich. Und die Konsequenz, wenn ein Gefangener, nur einer, flieht, dann kriegt er die Hinrichtung. Und hier war ein ganzes Gefängnis plötzlich offen. Er wusste ja noch zu dem Zeitpunkt nicht, dass die noch alle da waren. Aber wir können das nachlesen. Wir haben den Text schon mal gelesen in Kapitel 12, Vers 19. Da ging es ja um Petrus, der ja auch herausgeführt worden ist aus dem Gefängnis. In Vers 19, Kapitel 12, heißt es, als aber Herodes nach ihm verlangte, also nach Petrus, und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Das war ein normales Prozedere. Wenn ein Wachmann seine Gefangenen nicht bewacht hat, und die waren futsch, weg, was auch immer, dann wurde er hingerichtet. Und er sagt sich, bevor das passiert, nehme ich mir lieber selber das Leben. Das Schöne in unserer Geschichte ist ja, dass Paulus das sieht und ihm zuruft mit lauter Stimme, tu dir nichts Böses an, wir sind doch alle hier. Versetzt euch mal in die Lage vom Kerkermeister. Die Tore sind alle auf. Ja? Er wacht auf, alles offen und sagt, oh Mann, wo ist mein Schwert? Ich mache den ganzen ein Ende. Und dann kommt plötzlich vielleicht es geht ja um Licht, dann, ne, geht er ja auch rein, aber er hört so aus dem Dunkeln dann eine Stimme, hey, wir sind doch alle hier. Der, wo ich gedacht habe, seid ihr bescheuert? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch die Gelegenheit gewesen, jetzt zu fliehen. Und Paulus ruft ihm zu und sagt, tu dir nichts Böses an, denn wir sind alle noch hier. Finde ich erstaunlich, was mich dazu führt, wie kontrolliert und wie präzise Gott arbeitet. Weil wenn einer von denen geflohen wäre und er trotzdem zum Glauben gekommen wäre, wäre das Hinrichtungsprozedere hätte immer noch stattgefunden. Versteht ihr, was ich meine? Das war der ernste Sache. Er wäre zum Glauben gekommen, hätte Rettung gefunden, so ein bisschen wie der Schächer am Kreuz, der Rettung findet und trotzdem stirbt. Aber in diesem Fall wollte Gott, dass dieser Mann lebt. Und deswegen hat er Sorge dafür getragen, dass alle die Gefangenen im Gefängnis bleiben. Punkt. Und ich finde das genial. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das genial. Ja, also, Gott arbeitet, Gottes Werk ist präzise und völlig durchdacht. Nicht so, wie wir das manchmal machen. Ja. Wir packen manchmal Dinge an und dann hinterher überlegen wir, warum habe ich das eigentlich gemacht? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Aber Gott ist anders. Er arbeitet präzise und völlig durchdacht. Und dann sehen wir hier in unserer Begebenheit, dass er sagte, da erwachte er und dann heißt es in Vers 28, ja, Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein, und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Das ist auch bemerkenswert. Er muss irgendwie gespürt haben, diese beiden sind irgendwie anders. Denn er hat ja geschlafen. Ich weiß nicht, ob er sie singen gehört hat, als er geschlafen hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das sind so viele Fragen, so viele Dinge, die eigentlich menschlich nicht erklärbar sind. Aber er rennt zu Paulus und Silas und Paulus hat ihn ja gerufen oder hat ihm gesagt, wir sind doch alle hier. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall kommt er mit einer ganz wichtigen Frage jetzt auf die beiden zu. Und ihr müsst euch das vorstellen, die beiden sind verurteilt, sie sind im Gefängnis. Ob berechtigt oder unberechtigt, das wusste er ja gar nicht. Und jetzt fragt der Kerkermeister, wie er Rettung findet. Macht das Sinn für euch? Denn dieser Begriff Rettung in der Bibel hat nicht nur immer mit ewigem Heil zu tun. Manchmal wird der Begriff auch Rettung beschrieben mit aus einer Situation heraus. Versteht ihr, was ich meine? Wie ihr das jetzt gemeint habt, ob jetzt hier die geistliche Rettung gemeint ist, die wir jetzt mit Wiedergeburt beschreiben, oder ob er hier meint, wie kann ich Rettung finden, dass ich hier nicht verurteilt werde oder dass ich nicht zur Rechenschaft gezogen werde, vielleicht nicht Hinrichtung, weil die waren ja noch alle da, aber zumindest ja, dieser Begriff, wie kommt der da drauf? Wie läuft er zu Gefangenen und fragt sie, wie er Rettung finden kann? Das ist unlogisch. Er ist doch frei. Ja? Gabi hat eine Antwort, aber die hören wir später. Die Lieder. Ja, das war, ja, kann man vermuten, vielleicht. Er hat ja geschlafen, heißt es hier. Aber egal. Wichtig ist, glaube ich, in dem Ganzen, wir müssen nicht alles beantworten. Und wir müssen auch nicht alles wissen. Aber was wichtig ist, was wir wissen sollen, ist, dass Gott etwas vorhatte mit diesem Mann und mit seiner Familie. Sonst hätte er nicht Paulus und Silas in den Knast geschickt. Versteht ihr? Und das ist das Geniale. Und wir sehen hier mit dieser Frage, die er stellt, die ja so immens wichtig ist und die eigentlich, wenn man es so will, jeder Mensch auf der Welt stellen sollte. Wie kann ich Rettung finden? Das wäre schön. Aber wir sehen selbst in dieser Begebenheit, dass die Mitgefangenen, die waren ja auch dabei, die haben das ja auch gesehen, die haben die Tore plötzlich offen gesehen, die Fesseln waren plötzlich weg. Aber die haben die Frage nicht gestellt. Sie haben auch nicht, die haben übrigens direkt das Singen gehört auch. Das heißt hier ja, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das hatten die sonst anders zu tun, ne? Ich meine, die hatten auch keine Wahl, ne? Aber versteht ihr, ich glaube, dass Gott hier ganz speziell auch diesen Mann vorbereitet, so ähnlich wie ich es im Johannes 4 euch schon mal gezeigt habe, wie die Frau, die zum Brunnen geht, wo Jesus durch Samaria gehen musste, weil er diese Frau treffen musste. Ja, und ich finde das schön, dass Gott Herzen vorbereitet. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, wo Gott an der Arbeit ist, am Herzen arbeitet. Ja, und er spricht ganz persönlich jetzt auch diesen Kerkermeister an. Und der Mann, dieser Kerkermeister, stellt die richtige Frage. Und er bekommt die richtige Antwort. Nämlich welche? Paulus sagt ihm, sie aber sprachen Glaube, oder sie, in dem Fall beide, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Was für ein herrlicher Satz, oder? Glaube ist eine Gabe, ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht verdienen. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Denn er sagt, was muss ich tun? Ja, wir denken immer, zum Glauben kommen ist reinweg passiv. Das ist etwas, was Gott einfach, pum, und plötzlich bin ich Christ. Ja und nein, muss man das ja ein Stück weit. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen, anhand ein paar Textstellen. Aber es geht auch um eine Entscheidung, die ich treffen muss. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und er sagt, glaube an den Herrn Jesus. Und ich will das nochmal unterstreichen mit Epheser 2,8, das ist ein Text, den wir alle gut kennen. wahrscheinlich auch auswendig, aber denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das heißt, dass wir glauben dürfen, ist eine Gabe Gottes, ist ein Geschenk. Es ist nicht, dass wir das produzieren können oder irgendwas dazu getan hätten, dass wir das können. Das ist Gottes Sache. Er tut das. Ja. Und in Jesaja 55, haben wir heute aus 41 schon gehört, in Jesaja 55 beschreibt er den gleichen Gedanken nochmal so. Wohlan ihr Durstigen alle, in Vers 1, Jesaja 55, Vers 1, wohlan ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Was muss ich machen, wenn ich durstig bin? Hä? Danke. Lecker. Hat jemand Durst? Da draußen ist die Getränke-Oase. Nein, das heißt hier, wenn du durstig bist, dann komm. Richtig? Und trinke. Und kommen und glauben ist das Gleiche. Ja? Es ist zu ihm sich wenden. Hingehen zu ihm. Das ist etwas Aktives. Ja? Und das gleiche Prinzip finden wir auch in Johannes 8, Vers 35, wo es um das, wo Jesus als das lebendige Wasser beschrieben wird. In Vers 35, da sagt Jesus, der Knecht, wo bin ich, Kapitel 8? Muss ich mal gucken. Das war eigentlich nicht der Vers, den ich jetzt wollte. Ja. Ich glaube, es ging auch um das Wasser, aber in Vers Kapitel 6 ist das, nicht 8, das müsste auch auf meinem, achso, das wollte ich übrigens mal kurz fragen, so ein kleiner Quereinschub, könnte das mich ändern. Ich drucke ja mal meine Predigt aus und die lege ich da hinten hin. Nimmt das eigentlich jemand mit, weil sonst würde ich mir das sparen. Eins, zwei, um Papier zu sparen, wisst ihr, wir müssen ja ökonomisch denken. Okay, also ich habe jetzt 10 gemacht, aber dann können wir das noch ein bisschen reduzieren. Aber da könnt ihr das dann übrigens ändern. Das ist nicht 8,35, sondern 6,35. Und zwar, da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, und hier sehen wir, beide Begriffe sind synonym, sagt man, also identisch. Kommen und glauben ist in der Bibel hat die gleiche Wurzel sozusagen, das gleiche. Kommen und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Ja, also es ist auch etwas, wo ich bewusst einen Schritt auf Gott zumache, indem er mich aber gezogen hat und das Herz geöffnet hat sozusagen, dass ich verstehe, worum es eigentlich geht. Und dann zu ihm mich wende. Matthäus 11, 28 kennen wir alle. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben, Frieden schenken. Kommt, kommt. Das ist Glaube. Ja, das ist das, was Gott von uns dann erwartet, als Reaktion auf seine Gabe, sein Geschenk. Das Geschenk muss angenommen werden. Ja. Gott stülpt das nicht einfach über dich rüber. Pump. Du hast gar keine Wahl, sondern Gott möchte eine Reaktion auf dieses Geschenk, was er macht, was frei ist, kostenlos ist, was unverdient ist, das ist Gnade. Und das möchte er, dass wir das annehmen. Und wir lesen hier, dass der Kerkermeister das tut, ganz praktisch. Und sie sagten ihm das Wort, Vers 32, des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Das heißt, sie haben das Evangelium nochmal gehört. Es war nicht nur dieser eine Satz, glaube an den Herrn Jesus. Ja, aber was heißt das jetzt genau? Wie komme ich zum Glauben? Was heißt es, an Jesus zu glauben? Das wird ihnen jetzt erklärt in dem Haus, allen, die im Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, Vers 33, und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sie auf die Stelle taufen. Ja, das war die Reaktion. Bekehrung, er ließ sich taufen. Ganz praktisch. Und zeigte damit, dass er Rettung gefunden hat. Ein öffentliches Bekenntnis. Und es heißt hier in Vers 34, und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich. Das erinnert uns an Lydia. Ne? Sie sagte zu Paulus und ihren Leuten, wenn ihr meint, dass ich Rettung gefunden habe, dann kommt in mein Haus. Das Haus wird plötzlich offen. Er ist Kerkermeister und lädt die Gefangenen zu sich nach Hause zum Essen ein. Wie schräg ist das denn? Versteht ihr? Wenn du Christ wirst, dann verändern sich deine Prioritäten in deinem Leben. Komplett. Die Leute in der Welt sagen, bist du Meschugge? Meschugge, kennt ihr den Begriff? Ja, okay. Verrückt. Das ist nicht logisch. Aber das ist das, was das Evangelium macht im Leben eines Menschen. Es verändert dich. Es schenkt dir Freude. Freude, die bleibt. Und die auch unabhängig ist von den Umständen. Wisst ihr, wir lesen jetzt diese Geschichte hier und wir kennen alle Details. Paulus hat einen Schritt nach dem anderen ist er gegangen. Erstmal in den Knast, erstmal gepeitscht, ausgepeitscht, in den Knast, in den Stock, Erdbeben, dann dieses Gespräch. Das hat er alles so Stück für Stück erst kennengelernt. Wir sehen das ganze Bild immer. Das müssen wir immer bedenken, wenn wir solche Begebenheiten lesen, dass Paulus das nicht alles vorher wusste. Aber er vertraute Gott. Und er macht es gut. Und das sehen wir daraus. Und ich möchte jetzt noch kurz, wenn ihr noch könnt, in den Inhalt und auch die Anwendung, das habe ich diesmal ein bisschen zusammengepackt, 3 Punkte herausnehmen, die wir jetzt nochmal betrachten wollen, die wir aus dem Text für uns auch hoffentlich mitnehmen können in unseren Alltag. Das erste ist, was ich schon erwähnt habe am Anfang, Paulus tat das Richtige und endete ab im Gefängnis. Und da fiel mir ein Vers ein, im Psalm 23, den kennen wir alle vielleicht sogar aus dem Gedächtnis, aus dem Herzen. Aber der Vers 5, den finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Psalm 23, ja, der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen, das ist alles schön, er erquickt meine Seele, das wollen wir alle. Ja, das ist so der positive Teil. Und dann heißt es aber, und er führt mich recht um seines Hand. Und wenn ich auch wanderte, in Vers 4, im finsteren Todestal. Wem gefällt das? Manchen von euch. Warum? So fürchte ich kein Unglück im Todestal. Okay. Denn du bist bei mir. Das ist der Unterschied. Gott ist mit mir. In den schwierigsten Zeiten meines Lebens. In der Todesstunde ist er da. Aber dann kommt der Vers 5. Und da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Vielleicht ihr auch. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ein krasser Vers, oder? Tisch bereiten heißt für mich Gemeinschaft. Pakistan, ja, wir essen zusammen, wir sitzen nicht am Tisch, wir sitzen am Fußboden und dann stundenlang essen wir und reden. Gemeinschaft. Das ist so ein Bild von Fülle, von Freude, von Austausch. Und hier heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was so viel sagen will, ist, dass trotz der Anfechtung, trotz der Herausforderungen des Lebens, des Alltags, bereitet uns Gott einen Tisch, von dem wir essen dürfen, von dem wir leben dürfen, wo wir atmen können, aufatmen können, obwohl alles drunter und drüber läuft. Das ist nicht erklärbar. Bei Gott ist es machbar. Und ähnlich die Situation bei Habakuk, ist auch für mich so ein Buch, was so viel zu sagen hat. Habakuk beschreibt die Situation des Volkes Israel. Sie ist gottlos. Alles geht drunter, den Bach runter. Und am Ende dieses Kapitels, und er hadert mit Gott darüber. Warum tust du nichts? Warum greifst du nicht ein? Und Gott greift ein und checkt die Babylonier. Tolle Antwort. War auch nicht mehr zufrieden. Und Gott lässt das stehen. Er ändert seine Meinung nicht in dieser Frage. Aber die Reaktion von Habakuk ist erstaunlich am Ende von Kapitel 3. Er singt auch ein Lied. Und hört mal hin, wie er das singt und was er da singt. O, dass ich Ruhe finde, in Vers 16 am Ende, O, dass ich Ruhe finde am Tag der Drangsal. Wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will, das sind die Babylonier, Chaldäer. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen, der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaumes wird trügen und die Felder werden keine Nahrung bringen. Tolles Bild? Super Bild. Nicht wirklich. Die Schafe werden aus ihren Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Und jetzt kommt die Wende. Ich aber, und das ist ganz wichtig, wenn ihr immer ein Aber lest in der Bibel, dann horcht genau hin. Das ist ganz wichtig. Ich aber, sagt er, will mich freuen in dem Herrn. Und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott der Herr ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf seinem Saiteninstrument. Das war ein Lied, was er gesungen hat. Die Situation hat sich nicht geändert. Gott hat seinen Plan nicht geändert, aber sein Herz hat sich verändert. Er hat gesagt, ich will mich aber freuen in dem Herrn, auch wenn alles den Bach runtergeht. Das ist bemerkenswert. Und das führte mich zu einer Geschichte. Wer von euch hat schon mal von Georg Müller gehört? Ein paar. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Kann ich euch nur empfehlen, lest mal die Biografie. Also ich habe früher als Jugendlicher, jetzt mal die jungen Leute hier, ich habe sehr viele Biografien gelesen. Dwight L. Moody, Hudson Taylor, William Carey. Das waren so die Klassiker damals. Man findet die leider heute nicht mehr so viele davon. Ja, was ein Zeichen der Zeit ist. Aber diese Bücher sind wirklich lesenswert. Und der Georg Müller, das war ein Deutscher, der hat in Bristol in England als Missionar sozusagen gearbeitet unter Waisenkindern. Und der hat teilweise bis zu 10.000 oder insgesamt hat er 10.000 Waisenkinder versorgt in 5 Häusern. Die hat er so Stück für Stück gegründet. Und ihnen geholfen im 19. Jahrhundert. Ne? Und das Erstaunliche bei ihm war, er hat sich zum Leitmotto in seinem Leben gesagt, ich werde nie über meine persönlichen Nöte mit anderen die teilen. Also in der Arbeit jetzt. Ich werde nie Menschen um Geld bitten oder Hilfe materieller Art. Weil es gibt den Vers Matthäus 6, Vers 33, den wir alle kennen. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles hinzugetan werden. Und nach diesem Prinzip hat der Mann gelebt. Er ist alt geworden, über 90. Und Gott hat ihn die ganze Zeit versorgt. Teilweise hat er 2000 Kinder versorgt mit Essen. Wenn ihr die Geschichte lest und man sagt über ihn, das Geheimnis seines Lebens war das Gebet. Man sagt sogar, dass der teilweise Tausende von Gebetserhörungen am Tag erlebt hat. Am Tag. Krass. Aber wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass das sein Geheimnis war. Sicherlich, es war eine Frucht von etwas anderem. Wisst ihr, was das war? Er hat für sich den Tag so begonnen, dass er jeden Morgen zu Gott gekommen ist und hat versucht, sein Herz in diese Stellung zu bringen, dass er all seine Freude und seine Zufriedenheit in ihm findet. Jeden Tag. Weil der Tag für ihn war voller Herausforderung. Könnt ihr euch vorstellen. Die haben teilweise mit Tausenden von Kindern gesessen und kein Stück Brot mehr gehabt. Und die hatten alle Hunger. Was machst du da? Er hat gebetet, danke Herr, dass du den Tisch füllen wirst. Und draußen bricht ein Bäcker mit seinem Karren das Rad mit Hunderten von Broten. Und der klopft an der Tür, hey Leute, ich habe ein Problem, könnt ihr das gebrauchen? Das ist krass, oder? Aber was ich sagen will ist, ich glaube, das Geheimnis dieses Mannes war, dass er sein Herz immer wieder genährt hat aus Gottes Wort, in der Beziehung mit Gott, sodass er, wenn er in den Tag gegangen ist, er war vorbereitet. Egal was kommt, ich habe meine Zuversicht in meinen Gott gesetzt und er wird mich nicht enttäuschen. Und ich glaube, das war die Basis sozusagen für sein Gebetsleben. Warum Gott dann auch so auf wunderbare Weise ihn beschenkt hat. Frage an uns, ist das eine gute Idee auch für dich und mich? Wir sind vielleicht nicht Georg Müller, aber ich glaube, das Prinzip dahinter ist genial. Wenn du dein Herz zur Ruhe bringst in Gott, Zufriedenheit findest in ihm, dann kann der Tag laufen, wie er will. Das ist völlig Schnurzpiepe, weil er ist da. Er geht mit und er weiß, was er tut. Und das schenkt mir Frieden in mein Herz. Und ich glaube, das ist das, was diesen Mann so besonders gemacht hat. Und nicht nur ihn, aber auch viele andere Männer und Frauen Gottes in der Geschichte. Das ist das Erste. Inhaltlich. Das Zweite ist, Paulus vertraute Gott, dass er einen Plan hat und an der Arbeit ist. Und dass Gott arbeitet wirklich auf erstaunliche Art und Weise. Er arbeitet anders, wie wir es denken. Ja, die erste Gemeinde, die er gründet, ist eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die Lydia. Dann eine Frau, die eine Sklavin war. Wir wissen nicht genau, ob sie auch dann involviert in der Gemeinde war. Sie findet aber zumindest Freiheit. Und er rettet einen Kerkermeister. Ja, also ziemlich ungewöhnliche Leute, die er da zusammenführt. Aber das ist Gottes Weg, Gottes Plan. Und er verfolgt damit einen Plan. Und auch hier sind wir sehr unterschiedlich. Das führt zu Reibereien, zu Schwierigkeiten. Kann das sein? Kulturell, verständnistechnisch und. Wir sind alle so unterschiedlich. Ja, aber Gott weiß, was er tut, warum er uns so zusammenstellt, wie wir sind. Weil er ist nicht nur interessiert an dem, was wir tun als Arche Hannover, sondern er ist interessiert an dein Herz, das zu verändern. Und das kann er am besten, indem er dich mit schrägen Leuten zusammenbringt. Leute, die dir auf die Palme gehen. Die du im normalen Leben wahrscheinlich einen Bogen machen würdest. Aber jetzt sind wir hier. Klar, kann man in einer Gemeinde auch sich aus dem Weg gehen. Aber das ist nicht Gottes Plan. Er weiß, was er tut. Und Paulus wusste das auch. Und er arbeitet auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und ich habe jetzt ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann das Samu mal raus. Bist du eingeschlafen? Nee. Habe ich dich gerade geweckt? Ich weiß nicht, ein ganz altes Bild. Das ist 1984. Kann man mich erkennen da in der Mitte? Ich war, glaube ich, einer der Größten. Der vor mir, Shamshad Ali, war aus Indien. Also da ist man immer größer. Wenn man, welcher Lukas? Nee, also 1984 hat er noch nicht gelebt, oder, Lukas? Ja, warum ich euch dieses Bild zeige? Ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Ihr seht ja, wir haben alle einen dicken Rucksack. Wisst ihr, in diesem Rucksack, was wir da getragen haben, das ist in Kenia gemacht, in Mombasa. Da war ich auf dem Schiff. Wir haben einen Glaubens- und deswegen wollte ich dieses Bild mal zeigen und auch die Geschichte dahinter erzählen, dass Gott manchmal sehr ungewöhnlich arbeitet. Aber wir hatten uns zum Ziel gesetzt, 10 Tage durch Kenia zu wandern, ohne Geld. Und in den Rucksäcken hatten wir jeweils 20 Kilo Bibeln, in einer bestimmten Sprache. Also in mehreren Sprachen, aber eine Bibel hatten wir, die meisten Bibeln in dem Rucksack waren in einer Sprache, die sehr selten in Kenia zu finden ist. Aber wir haben Gott vertraut. Und da möchte ich hinkommen so ein bisschen, dass uns manchmal schwer fällt, Gott zu vertrauen. Das liegt aber nicht daran, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist, sondern es liegt daran, dass wir in einem Leben, in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich kaum noch Glauben brauchen. Wir haben alles. Wenn du in Argentinien unterwegs bist, irgendwo in der Pampa, ja, da hast du eben nicht immer alles. Oder wenn du in Kenia unterwegs bist, oder. Was ich damit sagen will, ist,
Es fällt uns heute schwer, Gott zu vertrauen, weil wir so wenig Möglichkeiten haben oder so selten in Situationen kommen, wo wir diesen Glauben noch praktisch leben können. Versteht ihr? Ich will jetzt nicht damit sagen, du gehst jetzt nicht mehr zum Arzt. Ja, ich glaube jetzt. Und Gott macht mich gesund. Aber das Prinzip dahinter, das fällt mir und diese Reisen, die wir da gemacht haben, da haben wir ganz bewusst gesagt, wir wollen Gott vertrauen, dass wir in diesen 10 Tagen, er uns versorgt mit Essen und Wasser, sehr heiß, und dass wir all unsere Bibeln, wenn wir wieder zurückkommen zum Schiff, dass der Rucksack leer ist. Das war unser Vertrauen. Und mit dem sind wir losgegangen. Glaubenshelden. Und da sind wir marschiert. Aber wie? Kilometer über Kilometer. Und Gott hat uns versorgt. Wir haben ein paar Bibeln weitergeben können. Die Leute haben uns dann zum Essen eingeladen, in ihre Zelte oder in ihre Hütten. Aber das Problem war, dass wir eine Sprache dabei hatten, was die meisten Rucksäcke gefüllt waren, meiner übrigens komplett voll, ja, die wir nicht gefunden haben. Und die Tage rannten dahin. Und der Rucksack war immer noch voll. Und unser Glaube, und wir haben gedacht, oh Mann, jetzt kommen wir zurück zum Schiff und müssen erzählen, Alter, großer Glaube, großes Versagen. Ne? Hier habt ihr noch alle eure Bibeln. Und das Erstaunliche, warum ich euch diese Geschichte erzähle, das Erstaunliche war, dass wir schon auf dem Rückweg waren, nach 10 Tagen Missionseinsatz in der Pampa, waren wir schon auf dem Rückweg und wir waren ein Stück weit schon entmutigt. Und wir haben nochmal einen Stopp gemacht in einem Krankenhaus, einem Missionskrankenhaus. Und die Krankenleiterin, die Leiterin von dem Krankenhaus kam zu mir und fragte, sag mal, wo kommt ihr denn hier, was macht ihr denn hier? Und da haben wir ihr das erzählt, dass wir Bibeln haben, in einer besonderen Sprache. Und dann stellte sich heraus, dass die vor Monaten schon angefangen haben, dafür zu beten, dass sie diese Sprache, weil sie ganz viele Patienten aus dieser Sprache in ihrem Krankenhaus hatten, dass sie jemand kommt und diese Bibeln bringt. Wir waren ein paar Stunden von unserem Schiff entfernt. Und wisst ihr, was wir gedacht haben? Gott hat echt Humor. Der hat uns 10 Tage lang bei 40 Grad im Schatten mit den Bibeln durch die Pampa laufen lassen. Und auf dem Rückweg, ein paar Stunden bevor wir da sind, finden wir die richtige Person oder die Person findet uns, wie auch immer. Und wir konnten alle Bibeln diesen Missionsstationen geben. Die haben alle abgekauft. Wir sind so richtig mit Kohle nach Hause gekommen. Das konnten wir gar nicht ausgeben. Aber versteht ihr, Gott arbeitet anders. Wir haben vielleicht gedacht, oh, ne, das geht ruckzuck, bap, bap, alles easy peasy. Wir haben ja Gott auf unserer Seite. Ah, war nicht ganz so einfach. Aber Gott kommt spät, aber nie zu spät. Das ist doch herrlich, oder? Ja, und das sollte uns Mut machen. Gott macht keine Fehler. Er weiß, was er tut. Und auch wenn er nicht sofort eingreift in deine Lebenssituation, weiß er, was er tut. Vielleicht heißt es zu vertrauen, zu warten. Vielleicht heißt es aber auch zu tragen und dran zu bleiben. Oder. Aber Gott weiß, was er tut. Und das ist wichtig. Und deswegen möchte ich euch da Mut machen, auch so wie Paulus hier in dieser Situation durch Schwierigkeiten gehen musste, aber am Ende durfte er erleben, wie Gott Segen schenkt, denn dieser Mann und seine Familie, sein Haus finden Rettung. Und das Dritte, und das ist jetzt eine Aufgabe, die ich euch mitgebe. Ich will euch nicht alle Antworten geben, ich gebe euch etwas mit. Weil wir lesen ja im letzten Teil, dass Paulus nun freigelassen wird, öffentlich, und er sagt, nee, Leute, wir sind Römer. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Warum hat er das nicht gleich am Anfang gesagt? Wisst ihr, es gibt noch 2 andere Situationen, die später kommen, wo er das tut. Aber die Situation ist eine andere. Und da möchte ich euch eine Hausaufgabe mitgeben. Findet diese anderen 2 Stellen in der Apostelgeschichte und dann vergleicht die mal. Und dann stellt euch mal die Frage, warum hat Paulus nicht schon gleich am Anfang, wo die angefangen worden sind zu schlagen, hätte er sagen können, hey Leute, ich bin übrigens Römer. Was ihr da gerade tut, ist nicht legal. Aber er hält seinen Mund. Und er duldet diese Schläge. Hat Gott vielleicht ihm schon gezeigt, dass der Weg in den Knast geht, damit er diesen Kerkermeister in der Nachtschicht, dass er Vergebung erklärt? Wir wissen es nicht. Aber, was ich sagen will, er hat in diesem Moment nicht sein Recht in Anspruch genommen. Aber es, und das sollte jetzt die Anwendung für uns sein,
Wir leben ja in einem Rechtsstaat, auch als Christen, und wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Oder? Wir dürfen das Recht oder das Gesetz auch anwenden, wenn es um Dinge geht. Ja, das ist so ein bisschen auch ein Stück weit, wo wir drüber nachdenken können. Wo sind da die Grenzen? Ja, wir haben jetzt Corona hinter uns und so, da war ja viel Diskussion. Ne? Lassen wir die Gemeinde auf, machen wir sie zu und. Das hat so viel Unruhe gebracht und sehr viele Gemeinden sind da ziemlich an das Rotieren gekommen, hat uns so ein bisschen auch in diese Thematik hineingeführt. Aber das wäre jetzt noch so ein bisschen etwas, was ich euch mitgeben möchte. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Wieso hat Paulus das nicht gleich am Anfang gemacht? Warum erst am Ende? Und warum jetzt gerade so, wie er es macht, dass er sagt, ich will öffentlich, dass sie mich hinausführen. Und ich glaube, einer, und da gebe ich euch so ein bisschen schon eine Idee, ich glaube, dass Paulus schon gewusst hat, wenn er jetzt geht aus Philippi, mit dieser Haltung, ja, dass die alles machen dürfen mit den Christen, was sie wollen, oder mit Juden in dem Fall, dass das auch Auswirkungen haben wird auf diese Gemeinde, die noch sehr jung ist. Und dass er damit ihnen auch gesagt hat und auch ein Vorbild war, dass ja, und auch so ein bisschen Stellung bezogen hat in diesem Punkt, dass ihnen Mut gibt. Denn es heißt ja hier am letzten, und damit bin ich jetzt durch, ich weiß, ich bin wieder viel zu lang heute, in Vers 40, da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und dann heißt es, und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie. Wer hätte wohl am meisten Trost gebraucht? Paulus und Silas. Aber sie gehen hin und trösten die Geschwister. Ist doch herrlich, oder? Ja, ich glaube, das ist etwas, wo sie ihnen auch Mut machen wollten. Denn sie ziehen ja dann weiter und gehen nach Thessaloniki. Und da enden wir jetzt. Ihr habt es geschafft. Ich auch. Und jetzt beten wir noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, dass du uns trotzdem liebst, obwohl wir oft eigene Wege gehen. Du hältst an uns fest, du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Und Herr, du kennst unser Herz. Du weißt, dass wir sehr oft und ich oft nicht den Tag so beginne, dass ich wirklich meine Freude und meine Zuversicht und meine Zufriedenheit ganz in dir verankert habe, bevor der Tag beginnt, damit ich auch dem Tag begegnen kann mit deiner Hilfe. Und da wollen wir einfach lernen, Herr, dass wir das tun, dass wir ja unser geistliches Leben nähren mit deinem Wort und dass du der Wichtigste in unserem Leben bist und dass du unser Leben gestaltest und auch formst und dass du das, was du tust in unserem Leben, auch gut machst und dass es zu einem Ziel führt, nämlich dir ähnlicher zu werden, Herr Jesus. Und dafür wollen wir dich preisen. Amen.